Brené Brown, die Gaben der Unvollkommenheit. Leben aus vollem Herzen. Lass los, was du glaubst sein zu müssen und umarme, was du bist. Gelesen von Elias Emken und Jesche Meisheit.
Sei ehrlich. Bist du oft gestresst? Hast du oft das Gefühl, nicht genug zu sein, obwohl du dich mit allen Kräften ins Zeug legst? Schämst du dich für bestimmte Makel oder dafür, dass du im Leben noch nicht dort stehst, wo du hin willst? Dann lass dir zweierlei gesagt sein. Erstens, du bist nicht allein. Allen anderen geht es ganz genauso. Und zweitens, du bist genug. Brené Brown forscht seit Jahrzehnten zu den Themen Scham und Empathie. Sie trug tausende persönliche Erfahrungen zusammen und fand heraus, jeder Mensch fühlt sich unvollkommen. Entscheidend fürs Lebensglück ist nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir uns selbst mit all unseren Stärken und Schwächen lieben. Die folgenden 10 Blinks beleuchten den Weg in das, was die Autorin als Leben aus vollem Herzen bezeichnet. Sie enthalten jeweils einen Kerngedanken dazu, wie du dich von Perfektionismus und falschen Maßstäben freimachst und dich auf deine ganz persönlichen Wünsche und Werte besinnst.
Blink Nummer 1. Endlich authentisch.
Wenn du diese Blinks hörst, möchtest du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Leben aus vollem Herzen führen. So bezeichnet die Autorin ein Leben, das deinen Wünschen und Werten entspricht. Ein Leben, das dir die Möglichkeit gibt, voll und ganz du selbst zu sein. Für die Reise zu einem solchen Leben formuliert die Autorin insgesamt 10 Wegweiser. Jeder Wegweiser besteht aus 2 Komponenten, einer Fähigkeit, die du kultivieren kannst, und einem Hemmnis, von dem du dich frei machen musst. Der erste Wegweiser lautet wie folgt. Kultiviere Authentizität. Befreie dich davon, was andere über dich denken könnten. Es gibt immer wieder Dinge, die der Authentizität im Weg stehen. Zum Beispiel fehlendes Selbstvertrauen oder der Druck, sich fremden Erwartungen anzupassen. Dann fühlen wir uns unauthentisch, so als hätten wir nicht den Mut, unseren Werten und Idealen treu zu sein. Aber das stimmt so nicht. Authentizität ist keine Eigenschaft, die du besitzt oder nicht. Sie ist eine Entscheidung darüber, welche Art von Leben du führen willst. Du kannst dich täglich neu entscheiden, zu deinen Gefühlen zu stehen, deine Verletzlichkeit zu umarmen und dich davon freizumachen, was andere von dir denken. Dieser optionale Charakter ist wichtig, denn eine Entscheidung ist kein Zwang. Du darfst also auch mal weniger authentisch sein, wenn dir die Kräfte fehlen. Willst du authentisch sein, brauchst du vor allem zweierlei: Mut und Mitgefühl. Du brauchst Mut, um zu deinen Überzeugungen zu stehen und dich vor anderen verletzlich zu zeigen. Dazu gehört, dass du dich zu deinen Hoffnungen und Erwartungen bekennst. Es ist okay, dass du diesen Job oder jene Wohnung haben willst. Du darfst eine perfekte Präsentation oder einen grandiosen Auftritt hinlegen wollen. Doch warum spielen wir vor anderen unsere Erwartungen herunter? Um die Fallhöhe zu mindern, falls wir scheitern. Aber das Kleinreden macht den Schmerz nicht erträglicher. Im Gegenteil, er wird sogar schlimmer dadurch, dass du ihn nicht ehrlich teilst. Wenn du dagegen von vornherein ehrlich bist, bekommst du anschließend den Trost, den du benötigst. Und durch Mitgefühl erkennst du, dass du nicht allein bist. Mach dir bewusst, dass alle Menschen um dich herum irgendwann ganz ähnlichen Schmerz oder Frust erleben. Sie wissen, wie es sich anfühlt, zu scheitern, verlassen zu werden oder einen geliebten Menschen zu verlieren. Das macht es einfacher, dich anderen gegenüber zu öffnen und ihre Hilfe anzunehmen.
Wir halten also fest, Authentizität ist eine bewusste Entscheidung, die Mut und Mitgefühl erfordert.
Es gibt einen weiteren Faktor, der uns davon abhält, wir selbst zu sein. Unser eigener Perfektionismus.
Blink Nummer 2. Schluss mit Perfektionismus.
Bist du perfektionistisch? Falls ja, hältst du das für eine gute Eigenschaft? Tatsächlich wird Perfektionismus im Leistungsdenken unserer Gesellschaft oftmals positiv bewertet. Dabei ist er alles andere als erstrebenswert. Perfektionismus bedeutet nämlich nicht, dass du dein Bestes gibst, dich verbesserst oder über dich hinauswächst. In Wirklichkeit steckt dahinter die Angst vor dem fundamentalen Gefühl der Scham. Perfektionismus steht für die Furcht vor Fehlern. Wir glauben, uns durch tadelloses Verhalten oder Auftreten gegen das Urteil, die Kritik oder Schuldzuweisung anderer Menschen zu wappnen. Perfektionismus ist also nichts anderes als ein Schutzschild gegen Scham. Das bringt uns zum zweiten Wegweiser. Kultiviere Selbstmitgefühl. Befreie dich von Perfektionismus. Perfektionismus ist emotional ungesund, denn er knüpft deinen Selbstwert an die Bestätigung oder Ablehnung anderer Menschen. Das macht dich buchstäblich abhängig. Es treibt dich dazu, dein Selbstwertgefühl unermüdlich von außen zu füttern, statt es von innen zu nähren. Das ist gleichermaßen zerstörerisch wie vergeblich, denn Perfektionismus ist eine Illusion. Doch der perfektionistische Verstand übersieht diese Fallen. Er steuert stur auf sein unvermeidbares Scheitern zu und geißelt sich dann selbst für sein Versagen. Der Perfektionist bestraft sich dafür, dass er nicht perfekt ist. Er verpflichtet sich wütend dazu, sich beim nächsten Mal noch mehr ins Zeug zu legen, obwohl das vielleicht gar nicht möglich ist. So steigert sich der Perfektionist in einen ungesunden Optimierungswahn. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass ihn die Angst vor der Unvollkommenheit vollends paralysiert. Die Autorin bezeichnet diesen Zustand als Lähmung des Lebens. Wer derart gelähmt ist, sabotiert sich selbst. Er lässt sein Buchmanuskript unvollendet, um sich vor kritischen Rezensionen zu schützen. Er kann womöglich nicht einmal mehr eine E-Mail versenden, ohne sich den Kopf über potenzielle Fehlinterpretationen zu zerbrechen. Wie also hebelst du Perfektionismus aus? Indem du erneut den Mut aufbringst, authentisch zu sein. Bekenne dich zu deiner Furcht vor der Scham. Nimm sie an, statt vor ihr wegzulaufen. Akzeptiere, dass wir alle unvollkommen sind und sich Fehler nie vermeiden lassen.
Wir resümieren: Hinter dem Drang nach Perfektionismus verbirgt sich oft die Angst vor Scham. Du überwindest beides, indem du dich zur Unvollkommenheit bekennst.
Fang an, die Dinge für dich selbst zu tun, statt für andere. Angenommen, du willst Sport treiben und etwas für deine Gesundheit tun, dann orientiere dich nicht an fremden Schönheitsidealen. Sport und gesunde Ernährung können dein körperliches und seelisches Wohlbefinden steigern. Aber sie definieren dich nicht. Sie sagen nichts darüber aus, wer du bist.
Blink Nummer 3. Resilienztraining. Mit Willenskraft zu deinen Zielen.
Hand aufs Herz. Wie oft hast du gute Vorsätze gefasst und sie bereits beim kleinsten Widerstand verworfen? Egal, ob wir abnehmen, gesünder essen oder Sport treiben wollen, die wenigsten von uns besitzen die Willenskraft, um solche Ziele konsequent zu verfolgen. Das führt auf Dauer zu Frust und Ohnmacht. Aber auch hier gibt es Abhilfe. Der dritte Wegweiser lautet: Kultiviere seelische Widerstandskraft. Befreie dich von emotionaler Erstarrung und Ohnmacht. Seelische Widerstandskraft wächst durch praktizierte Hoffnung. Oft begreifen wir Hoffnung als eine Emotion, die sich auf äußere Umstände richtet und damit jenseits unserer Kontrolle liegt. Dagegen beschreibt der US-Psychologe C.R. Snyder Hoffnung als kognitiven Prozess, den wir nicht nur erlernen, sondern steuern und trainieren können. Hoffnung entsteht, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast und erkennst, wie du dieses Ziel erreichst. Dadurch, dass du dir sagst, ich habe alles, was es dafür braucht. Anschließend helfen dir verschiedene Strategien, deine Hoffnung zu verwirklichen. Eine bewährte Taktik besteht darin, dein langfristiges Ziel in kleinere Etappen zu zerlegen. Das macht den Weg überschaubarer und beschert dir motivierende Erfolgserlebnisse, die deine Widerstandskraft stärken. Angenommen, du willst mit dem Rauchen aufhören, dann denk in kleinen Schritten. Konzentriere dich nicht auf den gesamten Rest deines Lebens, sondern immer nur auf den nächsten Tag. Jeder Tag ohne Zigarette macht dich ein bisschen resilienter. Eine andere Strategie ist das Herauszoomen. Wir neigen dazu, unseren Blick stur auf unsere akuten Probleme und Anstrengungen zu verengen. Dann sehen wir schnell nichts mehr außerhalb unserer eigenen Unvollkommenheit. Dabei musst du nur ein Stück weit aus deiner eigenen Situation herauszoomen, um zu erkennen, dass die Menschen um dich herum mit denselben Dingen kämpfen. Nimm das Beispiel des modernen Schönheitskults. Die Medien vermitteln ästhetische Ideale, die weltweit Millionen von Menschen unter Druck setzen. Sei dir dessen bewusst, wenn du das nächste Mal mit deinem Körper unzufrieden bist. Erinnere dich daran, dass diese Schönheitsbilder oft durch Posen oder digitale Bearbeitung verfälscht sind. Vor allem aber sind sie nicht repräsentativ für die Gesellschaft.
Was zeigt uns das? Du kannst seelische Widerstandskraft trainieren, um emotionale Blockaden zu überwinden und deine Vorsätze zu realisieren.
Du bist bei weitem nicht die einzige Person, die unter falschen Schönheitsidealen leidet. Dieses Bewusstsein hilft dir, dich von sozialen Konventionen freizumachen und deine Konzentration auf dich und deinen Selbstwert zu richten.
Blink Nummer 4. Übungen in Dankbarkeit.
Lamentieren ist leicht. Wir alle neigen dazu, uns zu beklagen oder zu bemitleiden. Aber wie oft übst du dich ganz bewusst in Dankbarkeit? Es liegt auf der Hand, dass Dankbarkeit glücklicher macht, als ständig im Mangel zu denken. Darum geht es im vierten Wegweiser. Kultiviere Dankbarkeit und Freude. Befreie dich von Mangel und der Angst vor der Dunkelheit. Hier gilt dasselbe wie für die Freude. Dankbarkeit ist kein Zufall, sondern Einstellungssache. Viele Menschen begreifen Dankbarkeit als das schicksalhafte Ergebnis positiver Erfahrungen. Nach dem Motto, dir muss Gutes widerfahren, damit du dankbar sein kannst. Aber auch Dankbarkeit lässt sich bewusst kultivieren. Dieser Gedanke hat weitreichende Auswirkungen auf dein Leben. Er bedeutet, dass Freude nicht das zufällige Produkt äußerer und unkontrollierbarer Umstände ist. Stattdessen kannst du dich aktiv für die Zufriedenheit entscheiden, indem du dich in Dankbarkeit übst. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Einer besteht darin, dir der Fülle in deinem Leben bewusst zu werden. Mach dir klar, dass du genug bist. Du musst niemandem etwas beweisen und nichts werden. Und du besitzt genug für ein gutes und schönes Leben, vermutlich sogar mehr, als du brauchst. Wir richten den Fokus viel zu oft darauf, was fehlt. Wir glauben, wir hätten nicht genug Geld oder Zeit, wollen schlanker sein oder mehr erreichen. Stattdessen sollten wir uns bewusst machen, was wir alles haben. Es könnte uns deutlich schlechter gehen. Diese Erkenntnis hilft, unsere oft banalen Sorgen in Relation zu setzen. Sie entkoppelt das Gefühl der Dankbarkeit von oberflächlichen Kriterien wie materiellem Wohlstand. Aber der wahre Schlüssel zur Dankbarkeit ist die Kunst, den Zauber in den kleinen und alltäglichen Dingen des Lebens zu finden. In einem leckeren Essen oder einem Spaziergang in der Sonne, in einem guten Gespräch oder darin, deine Kinder ins Bett zu bringen.
Du siehst, Dankbarkeit ist keine Sache des Schicksals, sondern eine kultivierbare Einstellung. Denke in der Fülle statt im Mangel und erkenne die Magie der alltäglichen Momente.
Diese Erkenntnis hilft auch Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, wie den Verlust eines Kindes, körperliche Gewalt oder Flucht. Diese Menschen zehren bei der Verarbeitung ihrer Traumata oft besonders von der Erinnerung an die schönen und kleinen Dinge des Lebens.
Blink Nummer 5. Blitzgedanke statt Bauchgefühl. Vertraue deiner Intuition.
Intuition ist eine mächtige Ressource und eine der wichtigsten Voraussetzungen für gute Entscheidungen. Doch leider tun sich viele Menschen schwer damit, ihrer Intuition zu folgen. Das liegt zum Teil an einem großen Missverständnis. Viele Menschen halten die Intuition für ein Bauchgefühl, das nichts mit Rationalität zu tun hat. Also zögern sie, bei wichtigen Entscheidungen auf ein vermeintlich irrationales Gefühl zu hören. Der fünfte Wegweiser lautet: Kultiviere Intuition und Vertrauen. Befreie dich von dem Bedürfnis nach Sicherheit. Er basiert auf der Erkenntnis, dass sich Intuition und Verstand nicht gegenseitig ausschließen. Es stimmt, dass sich die Intuition jenseits bewusster, logischer Denkvorgänge vollzieht. Das macht sie aber nicht automatisch zu einem animalischen Instinkt. Psychologen beschreiben sie eher als eine unbewusste Abfolge blitzschneller Assoziationen. Das funktioniert so. Sobald du etwas Neues wahrnimmst, durchkämmt dein Gehirn all deine abgespeicherten Erinnerungen nach relevantem Wissen. Stell es dir vor wie ein mentales Puzzlespiel. Dein Unterbewusstsein kramt innerhalb von Sekundenbruchteilen alle Informationen hervor, die zu dem neuen Eindruck passen könnten. Intuition ist also weniger ein Gefühl als die Fähigkeit, blitzschnell auf frühere Erfahrungen zuzugreifen. Genau diese Fähigkeit versetzt einen Basketballer in die Lage, den richtigen Winkel und Kraftaufwand für einen erfolgreichen Distanzwurf zu finden. Er muss nicht vorher die Flugkurve und den Luftwiderstand berechnen. Wir können Intuition also nicht unabhängig von unserer Ratio denken. Begreifen wir sie stattdessen als eine unvollkommene, aber nützliche Entscheidungshilfe. Intuition bedeutet, dass du auf dich selbst, dein Wissen und deine Erfahrungen vertraust. So handelst du auch dann selbstbewusst, wenn du den Ausgang einer Situation nicht kennst. Der Basketballer weiß nicht, ob der Ball durchs Netz geht, aber seine Intuition verhilft ihm zum bestmöglichen Wurfversuch.
Kurzum, Intuition meint die Fähigkeit, blitzschnell auf gespeichertes Vorwissen zuzugreifen. Sie hilft dir, entschlossene und mutige Entscheidungen zu treffen.
Warum auch du deiner Intuition vertrauen solltest? Ganz einfach. Weil du so deine Angst vor dem Wagnis überwindest. Viele Menschen scheuen Risiken und Unsicherheiten und werden dadurch in ihren Entscheidungen gehemmt. Aber deine Intuition hilft dir, auf deine Erfahrung und deine Fähigkeiten zu vertrauen. So überwindest du die Angst vorm Scheitern und entscheidest freier und beherzter.
Blink Nummer 6. Kreativität statt Konkurrenz.
Es ist normal, sich mit anderen zu vergleichen. Wir beziehen uns von Natur aus auf unsere Umwelt, um voneinander zu lernen und unseren Platz in der Gemeinschaft zu finden. Aber wenn wir es damit übertreiben, verlieren wir uns selbst. Dann vernachlässigen wir die Eigenschaften, die uns individuell und besonders machen. Das bringt uns zum sechsten Wegweiser. Kultiviere deine Kreativität. Befreie dich von Vergleichen. Erklären wir das Schritt für Schritt. Wann bist du kreativ? Dann, wenn du deinen Gedanken und Gefühlen hemmungslos Ausdruck verleihst. Dann, wenn du den Dingen frei und ungezwungen deinen individuellen Stempel aufdrückst. Aber oft lassen wir uns in unserer Kreativität durch Vergleiche lähmen. Vergleiche führen auf Dauer zu zwei Dingen: Konkurrenz und Konformität. So widersprüchlich es zunächst klingt, beide sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn wir uns zu sehr mit anderen vergleichen, gehen wir in Konkurrenz. Dabei reduzieren wir den Fokus unbewusst auf enge und spezifische Kriterien. Wir vergleichen uns mit Menschen aus unserem näheren Umfeld, die uns ohnehin ähnlich sind. Denke nur an eine Sprinterin, die sich im Wettstreit mit ähnlich schnellen Läuferinnen misst. Analog dazu vergleichen wir uns mit dem beruflichen oder privaten Erfolg von Menschen mit ähnlichen Eigenschaften. Aber genau das schürt Konformität. In der Konkurrenz verlieren wir den Blick für die große Vielfalt außerhalb unseres Umfelds, also dafür, dass die Dinge, denen wir so verbissen nacheifern, in anderen Gruppen oder Kulturen einen ganz anderen Wert haben. Wir verlieren das Gefühl für die Willkürlichkeit unserer Kriterien. Der Ausweg aus dieser Falle ist die Besinnung auf deine Individualität. Mach dir bewusst, dass wir alle einzigartig sind und die Welt mit unseren individuellen Eigenschaften bereichern. Das ist ja gerade das Schöne an der natürlichen Diversität. Also hör auf, dich zu vergleichen und besinn dich auf deine Stärken. Dann bist du in der Lage, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Merke dir, Vergleiche führen auf Dauer zu langweiliger Konformität. Besinne dich stattdessen auf deine individuellen Fähigkeiten, um kreativ zu leben.
Aber was, wenn du gar nicht kreativ veranlagt bist? Mumpitz. Wir alle sind von Natur aus kreativ. Die Frage ist nur, ob du deine Kreativität auslebst. Also zerbrich dir nicht den Kopf darüber, ob du kreativ genug bist, sondern fang an und kreiere. Egal, ob du malst, kochst, schreibst, strickst oder musizierst. Sobald du etwas Neues schaffst, kultivierst du auch deine Individualität.
Blink Nummer 7. Spaß muss sein.
Stell dir vor, jemand sagt dir, du sollst auf der Stelle alles stehen und liegen lassen und spielen gehen. Wärst du dazu in der Lage? Oder würden dich deine sonstigen Verpflichtungen an den Schreibtisch fesseln? Wahrscheinlich könntest du keine Freizeit freischaufeln. Müßiggang hat in unserer Gesellschaft einen geringen Stellenwert. Wir glauben, Selbstwert ist an Produktivität geknüpft. Darum opfern wir skrupellos alles, was der Arbeit in den Weg kommen könnte, von der Erholung über Spielen bis hin zu unserer geistigen und körperlichen Gesundheit. Denn mal ehrlich, wie oft hast du abends schon völlig übermüdet Überstunden eingelegt, um noch irgendwie dein Pensum zu stemmen? Darum fordert der siebte Wegweiser: Kultiviere Spiel und Entspannung. Befreie dich von Erschöpfung als Statussymbol und Leistung als Ausdruck von Selbstwert. Unsere Gesellschaft betrachtet Arbeit und Spiel als unvereinbare Gegensätze. Wir glauben, wir hätten mehr Zeit für das eine, wenn wir das andere zurückstellen. Und in der Regel opfern wir das Spiel. Aber das Gegenteil von Spiel ist nicht Arbeit, sondern Depression. Der Autorin zufolge ist uns die Muße in die Gene eingeschrieben. Das ziellose, unproduktive Spiel ist Teil unserer DNA. Und wir tun uns keinen Gefallen damit, dieses Grundbedürfnis zu unterdrücken. In Wirklichkeit sind Spiel und Entspannung elementarer Teil der Produktivität. Sie verleihen dir die Kraft und Inspiration, die du auch für deine Arbeit brauchst. Sie lassen dich mit frischen Ideen an den Schreibtisch zurückkehren und fördern Empathie und Kreativität. Also fang an, sie am Arbeitsplatz zu kultivieren, zum Beispiel indem du mit deinen Mitarbeitern spielst. Das kann der inzwischen allgegenwärtige Kickertisch sein oder aber das Ritual, jeden Freitag nach der Arbeit ein paar Körbe zu werfen. Die Bewegung hält euch fit und bei Laune. Und das gemeinsame Spiel stärkt euren Zusammenhalt außerhalb des Büros.
Halten wir fest: Spiel und Müßiggang sind genauso wichtig für dein Wohlbefinden wie Fleiß und Produktivität.
Kultiviere auch die Erholung. Achte auf deine körperlichen Grenzen, damit du nicht irgendwann ausbrennst. Denn keine Arbeit ist das wert.
Blink Nummer 8. Immer mit der Ruhe.
Die ungesunde Wirkung unseres hochtaktigen Alltags ist vielfach dokumentiert. Stress, Druck und Überforderung sind der Grund dafür, dass weltweit immer mehr Menschen unter Burnout und Depressionen leiden. Aber warum lassen wir uns überhaupt so stressen? Weil wir Angst haben. Wir haben Angst, all das nicht zu schaffen, was wir für unabdinglich halten. Und ehe wir uns versehen, werden Angst und Nervosität zum Dauerzustand. Dann verlieren wir die Fähigkeit, herauszuzoomen und die Dringlichkeit unserer Probleme in Relation zu setzen. Darum geht es in Wegweiser Nummer 8. Kultiviere Ruhe und Stille. Befreie dich von Angst und Sorge als Lebenshaltung. Du kennst die Tage, an denen dir alles über den Kopf wächst. Du stehst vor einer wichtigen Abgabe bei der Arbeit und planst im Geiste den Einkauf und das Abendessen. Du musst das Auto aus der Werkstatt und die Kinder von der Kita holen. Du hast einer Freundin versprochen, ihr beim Malern zu helfen und musst eigentlich dringend deine Rückenübungen nachholen. Das sind ganz schön viele Programmpunkte. Aber das Problem ist oft nicht die Menge unserer Aufgaben, sondern unsere Art, sie im Kopf zu koordinieren. Du kannst ja nur nervös werden, wenn du dir all deine Termine und Pflichten auf einmal vor Augen führst. Und wenn du das ständig machst, werden Angst und Sorge zur emotionalen Grundeinstellung. Du bewältigst diese Angst nicht, indem du sie ignorierst oder gar vermeidest. Es wird schließlich immer anspruchsvolle und stressige Lebensphasen geben. Stattdessen musst du dir deiner Angst bewusst werden, damit sie sich nicht verselbstständigt. Beobachte deine Gefühle. Wenn die Angst das nächste Mal in dir aufsteigt, dann tritt gedanklich einen Schritt zurück. Bleib ruhig, atme bedacht und konzentriere dich auf die Gegenwart. Projiziere keine Horrorszenarien in eine ungewisse Zukunft, sondern bleib im Hier und Jetzt. Diese Ruhe und Reflexion helfen dir, deine Sorge in Relation zu setzen. Frag dich ehrlich, wie dringend und wichtig deine Aufgaben sind, denn es gibt immer Lösungen. Du kannst deiner Freundin fürs Malern absagen, die Erzieher in der Kita können notfalls 5 Minuten auf dich warten. Termine und Aufgaben sind wichtig, aber sie definieren dich nicht. Lass nicht zu, dass sie dein Leben bestimmen.
Also merke: Stress und Hektik machen die Angst zum ungesunden Dauerzustand. Du musst deine Sorgen anerkennen, um sie in Ruhe zu relativieren.
Vielleicht wird es auch Zeit, dass du dich von bestimmten Aufgaben losmachst. Mehr dazu im nächsten Blink.
Blink Nummer 9. Du bist mehr als deine Lohnarbeit.
Wie oft hat man dir in deinem Leben gesagt, du solltest etwas Vernünftiges tun? Nicht zeichnen, spielen oder singen, sondern richtige Arbeit leisten. Manche von uns müssen sich das ihr Leben lang anhören, weil sie künstlerischen Tätigkeiten oder Hobbys nachgehen. Es wird Zeit, dass wir solche Stimmen ignorieren. Halte es stattdessen mit dem 9. Wegweiser. Kultiviere sinnvolle Arbeit. Befreie dich von Selbstzweifeln und Vorgaben. Wir alle haben individuelle Fähigkeiten und Vorlieben. Das sind die Eigenschaften, die uns einzigartig und besonders machen. Sie sind Teil unserer Identität und damit viel zu wichtig, um sie für vermeintlich echte Arbeit zu opfern. Egal, ob du künstlerisch begabt bist, gut zuhören kannst oder dich für Sportstatistiken begeisterst, umarme und zelebriere deine Stärken, statt sie zu ignorieren. Das muss nicht immer bedeuten, dass du deine Leidenschaft zum Beruf machst. Nicht alle Fähigkeiten eignen sich als Broterwerb. Trotzdem sind sie ein elementarer Teil von dir. Es erfüllt dein Leben mit Sinn und Freude, wenn du deiner Begeisterung nachgehst und sie mit anderen Menschen teilst. Also hab keine Scheu und widme dich dem Hobby, von dem du heimlich träumst und immer dachtest, es wäre naiv oder irrelevant. Lass dich nicht durch das Diktat der Produktivität von dem abbringen, was deinem Leben Sinn gibt. Die Autorin beschreibt hierzu den Schrägstrich-Effekt. Der Gedanke ist simpel, aber mächtig. Du musst dein Selbstbild nicht auf deine Lohnarbeit verengen, integriere stattdessen deine Talente und Interessen mit Hilfe von Schrägstrichen in dein Selbstnarrativ. Angenommen, du bist Versicherungsmaklerin und schreibst in deiner Freizeit Romane. Bei einer Vorstellungsrunde spielst du aber dein literarisches Talent herunter und sagst, ich bin Versicherungsmaklerin, die in ihrer Freizeit ein bisschen schreibt. Doch dass du weniger Zeit auf deine Leidenschaft verwendest, heißt noch lange nicht, dass sie weniger wichtig ist. Denn du bist Versicherungsmaklerin/Schriftstellerin.
Wir fassen zusammen. Du bist nicht dein Job, sondern die Summe all deiner einzigartigen Fähigkeiten und Interessen. Lebe und zelebriere sie, teile sie mit der Welt und integriere sie in dein Selbstbild.
Fühlt sich gut an, derart Zuspruch zu bekommen, oder? Hier kommt noch eine Zugabe.
Blink Nummer 10. Coolness ist irgendwann uncool.
Du kennst das Spiel. In den sozialen Medien inszenieren sich Menschen als cool, als unkonventionell, ungezwungen und seltsam unantastbar. Diese ständige Selbstdarstellung setzt auch andere Menschen unter Druck. Das ist ein ungesunder Trend. Die Coolness bringt uns nicht zusammen, sondern auseinander. Sie schürt die zuvor beschriebene Konkurrenz und Konformität und stilisiert Ignoranz und Kälte als Lifestyle. Dabei sind es Werte wie Solidarität und zwischenmenschliche Wärme, die die Gemeinschaft stärken und uns glücklich machen. Darum fordert der letzte Wegweiser: Kultiviere Lachen, Singen und Tanzen. Befrei dich von Coolness und Kontrolle. Nähe entsteht durch das Gefühl, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Und kaum etwas fördert Verbundenheit stärker als gemeinsames Lachen, Singen und Tanzen. Diese drei Tätigkeiten schaffen eine emotionale und spirituelle Beziehung zwischen dir und deiner Umwelt. Sie geben dir das Gefühl, nicht allein zu sein, sondern Teil von etwas Größerem. Die US-Journalistin Barbara Ehrenreich zeigt in ihrem Buch Dancing in the Streets, A History of Collective Joy, dass wir Menschen seit jeher das Bedürfnis haben, einander in Zuständen kollektiver Ekstase nahe zu kommen. Singen, Tanzen und Lachen sind archaische Rituale, die unser Gemeinschaftsgefühl stärken. Aber dafür müssen wir uns gehen lassen. Wir müssen uns selbst vergessen, um mit vollem Körpereinsatz im Singen, Tanzen oder Lachen aufzugehen. Doch genau das trauen wir uns nur selten. Wir alle kennen das peinliche Gefühl, zu laut gelacht, zu enthusiastisch gesungen oder zu exzessiv getanzt zu haben. Wir kennen den beschämenden Eindruck, es übertrieben zu haben. In solchen Momenten spüren wir die konstruierte Etikette der Coolness. Sie brennt uns die Angst vor der Ausgrenzung ins Gedächtnis, sodass wir uns künftig nicht mehr verletzlich zeigen. Also kontrollieren wir uns. Wir beschränken die Ausgelassenheit auf die Intimität unserer vertrauten Freunde und Verwandten. Schluss damit. Verbindungen mit anderen Menschen zu kultivieren bedeutet, hin und wieder uncool zu sein. Coolness ist eine Fassade, die sich durch die Abwertung vermeintlich uncooler Leute aufrechterhält. Aber all das hält uns davon ab, einander ohne Vorbehalte zu begegnen. Darum pfeif auf deine Scham, sei ungeniert und spontan und singe, lache und tanze aus vollem Herzen. Deine Unbefangenheit wird sich auf andere übertragen, sodass ihr euch nicht mehr auf Coolness evaluieren müsst. Und dann könnt ihr einander authentisch begegnen.
Also vergiss nie, Coolness macht uns befangen. Die Welt braucht keine kühle Kontrolliertheit, sondern Raum für ungezwungene und authentische Berührung.
Das ist doch eine schöne Umwertung der Regeln der Pubertät, in der so viele Kinder unter dem Status uncool leiden. Irgendwann ist es gerade die Überwindung dieses oberflächlichen Gehabes, die uns einander näher bringt und glücklich macht.
Das war unser Intensivkurs Selbstliebe zu dem Buch Die Gaben der Unvollkommenheit von Brené Brown. Wir stellen uns zum Abschluss erneut die Frage: Wie machst du dich frei von ungesundem Perfektionismus und fremden Maßstäben? Frei, um dich auf deine ganz eigenen Wünsche und Werte zu besinnen und ein authentisches, wahrhaftiges Leben aus vollem Herzen zu führen. Wir haben gesehen, dass der Weg in dieses Leben mit Authentizität beginnt, damit, dass du deine Stärken und Schwächen annimmst und dich zu deinen Fähigkeiten und Interessen bekennst. Dafür brauchst du Mut, Mitgefühl und Verbundenheit. Mut hilft dir, dich verletzlich zu zeigen, Risiken einzugehen und deiner Intuition zu vertrauen. Durch Mitgefühl erkennst du, dass die Menschen um dich herum mit den gleichen Problemen kämpfen und dich daher verstehen und unterstützen können. Das wiederum nährt das Gefühl, dass du nicht allein bist, sondern Teil einer größeren Gemeinschaft. Mach dir bewusst, dass du viele Dinge kultivieren kannst, die wir oft für unkontrollierbar halten. Von Resilienz über Kreativität und Intuition bis hin zu Hoffnung und Dankbarkeit. Dabei lernst du, dich von alledem freizumachen, was dich von deinem wahren Selbst entfernt, verkrampfter Perfektionismus, ungesunde Vergleiche und stures Leistungsdenken. Du bist gut, so wie du bist. Es sind gerade deine Ecken und Kanten, die dir Profil verleihen. Also lass dich von nichts und niemandem davon abbringen, dein Leben so zu leben, wie du es willst. Wir hoffen, wir konnten dir eine gehörige Portion Lebensmut einflößen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.